Meier trifft Medizinerinnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Ich sitze hier Dr. Krassen Nedelcev gegenüber am Kantonsspital Aarau in der Abteilung der Neurologie. Das heißt, Sie sind Neurologe.
Das stimmt, ich bin Neurologe, ja.
Was macht ein Neurologe?
Ein Neurologe kümmert sich um Erkrankungen, die entweder das menschliche Gehirn oder das Rückenmark oder die peripheren Nerven betreffen.
Er ist Nervenarzt.
Genau.
Wie sind Sie dazu gekommen, diese Fachrichtung zu wählen, oder sind Sie da wie viele andere auch einfach reingestolpert?
Ich bin eingestolpert, kann man schon sagen. Es war so, dass ich als mit dem Medizinstudium fertig war, war ich selber überrascht, dass ich die höchste Note in meinem Jahrgang hatte. Und zuerst musste ich eine Ausbildung in allgemeine Medizin machen, in einem entfernten Dorf. Damals habe ich in Bulgarien gelebt und wollte aber immer schon zurück in die dortige Uniklinik. Und aufgrund dieser Leistung im Studium konnte ich mich natürlich für eine Stelle bewerben. Und es gab gerade 3 Stellen frei. Und die eine davon war Neurologie, die andere war irgendetwas, was mich zu wenig interessierte.
Erinnern Sie sich, oder war das Interesse so gering, dass Sie nicht mehr wissen?
Doch, ich erinnere mich, das war, möchte natürlich jetzt nicht anderen Kollegen zu nahe treten, aber das war Labormedizin und ich wollte schon immer etwas mit Kardiologie machen oder ja, vielleicht ein chirurgisches Fach und so, aber das war nichts anderes frei. Und dann nach einem Ausschlussprinzip bin ich zur Neurologie gekommen.
Ich glaube nicht, dass sich da jemand aus der Labormedizin auf den Schlips getreten fühlt, sondern es war ja einfach eine Entscheidungssituation für Sie.
Ja, kann man auch so sehen.
Wenn Sie sagen, die Ausbildung war in einem entfernten Dorf, das klingt sehr ländlich. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das war, also ich bin geboren in Varna, das ist eine Großstadt an der Schwarzmeerküste in Bulgarien. Und dieses Dorf war etwa 70 Kilometer von Varna entfernt. Und 70 Kilometer damals in den frühen 90er Jahren waren wir fast wie eine Weltreise. Ich konnte höchstens alle 2 Wochen nach Hause gehen und habe die Zeit in diesem kleinen Spital verbracht, auf dem Notfall oder in einer Praxis. Und das Spannende war, es war eine ethnische Minderheit unter meinen Patienten, die nur Türkisch sprachen. Und da hat die MPA, wie man jetzt sagt, oder die Krankenschwester, hat mir bei jeder Untersuchung geholfen, die Patienten zu verstehen und ihre Symptome zu verstehen. Es war eine spannende Zeit, die ersten Monate meiner Arztpraxis.
Wie kam es dann dazu, dass Sie das Land verließen?
Also nachdem ich von der allgemeinen inneren Medizin auf die Neurologie kam, in die Uniklinik, habe ich dann meine Ausbildung zum Neurologen gemacht. Und unsere Klinik damals hatte einen zerebrovaskulären Schwerpunkt. Das bedeutet, man hat sich sehr stark mit Gefäßerkrankungen des Nervensystems befasst. Und ich wollte schon immer eine Ausbildung machen in Ultraschall, und zwar damals in transkraniellen Ultraschall.
Was heißt das?
Das bedeutet, dass man mit einer Ultraschallsonde am Kopf die Arterien im Hirn untersucht, nicht invasiv. Und diese Technik wurde in Bern von Rune Aslid erfunden. Und das war sozusagen die Quelle aller Quelle, wenn es um Ultraschall geht. Und dann habe ich mich zweimal beworben für einen Forschungsaufenthalt in Bern im Inselspital. Und ich hatte immer Finanzierung für einen Monat. Und Professor Matle, der später mein Chef wurde, hat immer zurückgeschrieben, das ist zu kurz, das belastet unsere Infrastruktur im Labor. Und dann aus der Not habe ich mich bei einer Berner Stiftung zu Obergevern beworben und dann haben sie mir eine Finanzierung für 10 Monate gegeben. Und mit dieser Finanzierung kam ich nach Bern und am Anfang habe ich die Tage gezählt, bis das vorbei ist, bis ich mich dann irgendwann mal im Sommer von 2000 so gut eingelebt habe, dass ich ein Forschungsprojekt weiterverfolgt habe und zuerst als Gastarzt und Forschungsassistent 2 Jahre in Bern im Inselspital gearbeitet habe und so weiter. Und so bin ich in der Schweiz geblieben.
Haben Sie sich denn auch familiär hier niedergelassen?
Meine damalige Ehefrau, die ist Kinderpsychiaterin und meine Tochter, die zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt war, die kam 2 Jahre später in die Schweiz. Und ich blieb in Bern bis 2008. Zu dem Zeitpunkt war ich schon in Bern habilitiert, war Privatdozent. Und dann übernahm ich die Leitung der kleinen Neurologie am Trimli-Spital in Zürich. Und dann hat sich auch mit dem Umzug nach Zürich hat sich auch meine familiäre Situation geändert. Und jetzt bin ich verheiratet auch mit einer Neurologin, Frau Dr. Marie-Louise Mono, die dann Jahre später meine Position sogar im Trimli-Spital übernommen hat, per Zufall.
Wenn die Frage nicht zu persönlich ist, wie ist denn Ihr heutiges Verhältnis zu Ihrem Kind?
Zu meiner ersten Tochter, sehr gut.
Also sehen Sie die? Lebt die in der Schweiz?
Ja, die leben in der, die ist verheiratet, hat selber ein Kind. Sie leben in Bern. Und übrigens, auch mein Verhältnis zu meiner Ex-Frau ist sehr gut. Wir reden von einer erweiterten Familie. Wir treffen uns ein paar Mal im Jahr und feiern Feste zusammen.
Dass jemand so gut über das Verhältnis zu seiner Ex-Frau spricht, ist ja, ich sage jetzt mal, selten. Und dass die erweiterte Familie zusammen friedlich Festtage feiern kann, ebenfalls. Wie gelingt Ihnen das? Oder wie gelingt einem das?
Ich glaube, das gelingt nur, weil sowohl meine jetzige Frau als auch meine damalige Frau, meine Ex-Frau, beide sehr großzügige Menschen sind und auch ehrlich zueinander. Ich glaube, man muss fair und tolerant sein und auch verantwortungsvoll irgendwie sein, damit so etwas klappt. Aber ich bin sehr froh darüber. Das war auch sehr wichtig, glaube ich, für meine ältere Tochter. Ich habe jetzt eine jüngere Tochter, die 11 Jahre alt ist, aber meine ältere Tochter, die hat trotz der Trennung nie eine Situation gehabt, wo sie in einem Loyalitätskonflikt leben musste. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll.
Das spricht aber auch Bände über Sie und Ihre Ex-Frau, also im positiven Sinne.
Ja, das sehe ich auch so, ja.
In meinen Augen liegt es an den Eltern, ob ein Kind einen Loyalitätskonflikt hat nach der Trennung oder nicht.
Das ist genau so, ja. Und eine Trennung ist nie einfach und da sind auch Gefühle verletzt, auch Vertrauen. Und da braucht man wirklich sehr viel Toleranz, Selbstdisziplin, damit man nicht alle anderen beteiligten Menschen in unangenehme Situationen oder in einen Loyalitätskonflikt zu bringen.
Toleranz und Selbstdisziplin, deswegen sage ich, es sei so selten. Wie bringt man sich zur Toleranz und zur Disziplin? Wie ist Ihnen das gelungen?
Also ich glaube, man hat es wahrscheinlich von seinen Eltern bis zu einem gewissen Grade.
Also geerbt oder vorgelebt bekommen?
Ich glaube vorgelebt, vielleicht auch epigenetisch vererbt. Dann natürlich man wächst in einem kulturellen Umfeld auf. Und wenn ich rückblicke, in dem damaligen sozialistischen Bulgarien musste man sich sehr viel in Toleranz üben.
Warum?
Ja, das war natürlich, man musste sehr schnell lernen, mit dem Mainstream zu schwimmen. Man hat natürlich sich bemüht, in einem autoritären Land wollte man nicht negativ auffallen. Und ich glaube, das merkt meine jetzige Ehefrau, die in Deutschland aufgewachsen ist, merkt sehr stark. Sie sagt immer, ich bin sehr autoritätsgläubig. Also, aber diese Autoritätsgläubigkeit, die führt auch dazu, dass man quasi seine Impulskontrolle ständig verbessert. Und dann muss man immer überlegen, was sind meine mittelfristige oder längerfristige Ziele. Und ich habe eben, das ist ein Teil der Toleranz, die wird geübt früh im Alter. Ich habe wahrscheinlich gelernt, relativ früh im Alter die Leute zu beobachten und zu verstehen, was ihre Motivation ist für das oder dies. Und ich glaube, diese Beobachtungsgabe hat mir nachher geholfen, auch im Arztberuf. Ich erinnere mich noch, als ich meinem damaligen Mentor gesagt habe, dass ich in die Schweiz komme. Er hat gesagt, ja, du wirst Mühe haben, die Leute dort zu behandeln. Ich habe gesagt, wieso denn? Das sind ja die gleichen Krankheiten, die man auch in Bulgarien hat. Er hat gesagt, du kannst nie ein guter Arzt werden, wenn du die Menschen nicht verstehst, die Kultur und so weiter. Und das stimmt. Also ich würde behaupten, dass ich, wenn ich jetzt plötzlich eine Praxis irgendwo in Beijing aufmachen würde, da würde ich auch ein paar Jahre brauchen, um die Patienten besser zu verstehen und sie einheitlich zu begreifen. Und wenn ich heute jetzt auf eine Visite gehe mit meinen Assistenten, die staunen immer, weil man kann natürlich nachlesen, was die Sache ist und was man schon herausgefunden hat und so weiter und so fort. Aber ich nehme mir immer Zeit, um ihre familiäre und soziale Anamnese zu ergänzen, weil nur so kann man verstehen, wie man gewisse Beschwerden zu gewichten hat, was für eine Bedeutung sie für den Patienten spielen und so weiter.
Wie haben Sie denn die Schweizer Kultur und Mentalität wahrgenommen? Damals und heute?
Ja, damals am Anfang hatte ich wirklich ein Glück, dass ich in ein Team reinkam, wo besonders die eine Person, die technische Laborantin, die war extrem fürsorglich. Also man muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat man sich so wenig Gedanken gemacht, dass noch ein Forschungsassistent reinkommt, dass man nicht einmal einen Arbeitsplatz organisiert hat. Also jedes Mal, wenn ich am Computer war und die Sekretärin kam, um Berichte zu schreiben, musste ich aufstehen und ihr Platz machen. Aber ich wurde recht gut aufgenommen und ich bin mit drei von diesen Personen immer noch sehr eng befreundet, sodass ich diesen Einstieg in die Schweizer Kultur leichter hatte als viele anderen. Also ich durfte vieles mitmachen, auch in der Freizeit mit diesen Personen zusammen, mit diesen später Freunden zusammen. Und nur so kann man verstehen, wie das Leben hier läuft, nicht wahr? und gewisse Vorurteile, die ich wohlgemerkt gar nicht hatte, weil ich mich bis zu dem Zeitpunkt im Dezember 99 kaum mit der Schweiz mich befasst habe. Ja, also ich ließ mich überraschen und ich war sehr positiv überrascht.
Sie sagen, wie das Leben hier läuft, haben Sie drei Adjektive dazu?
Ich finde, also ich sage es nicht jetzt mit Adjektiven, aber das, was ich in der Schweiz faszinierend finde, ist, es ist eine sehr vertikal durchlässige Demokratie. Also man ist schon, man hat natürlich Vorurteile, die habe ich selber auch. Aber wenn man einen ein bisschen kennt, gibt man ihm eine Chance. Und ich erlebe mich jetzt als ein Beweis für das, oder? Ich konnte in der Schweiz sehr schnell, also ich kam 99, in 2007 war ich habilitiert und in 2008 hatte ich schon eine leitende Stelle. Dann später wurde ich in Rotary aufgenommen und jetzt gerade vor einem Monat wurde ich zum Gemeinderat gewählt. Also
gratuliere.
Da vielen Dank. Aber ich meine, das ist ein super Beweis, in was für einer Gesellschaft wir leben hier. Das wäre einem Schweizer in Bulgarien kaum passiert, würde ich behaupten.
Das ist interessant. Ich komme gleich darauf zurück. Sie sagten, Sie hätten keine Vorurteile gehabt gegenüber der Schweiz. Wie war es denn umgekehrt,
als Sie hier waren? Das war sicherlich nicht immer einfach. Ich habe rasch bemerkt, wie auch Kollegen von mir, wenn sie von meiner Position erfahren haben, die ich damals hatte, die haben relativ schnell Interesse an der Person verloren. Und das ist sehr subtil, oder? Und das ist aber auch eine Erfahrung. Ich war wie ein Lackmuspapier für Menschen, nicht wahr? Und diese, die weltoffen waren, die habe ich sofort gemerkt, weil die hatten Interesse am Menschen und nicht an seiner Position. Jahre später war ich hier schon Chef in Aarau, habe ich einer von den damaligen Oberärzten zu einem Vortrag eingeladen. Und bei der Einführung hat er sich mit ganz interessanten Worten an meine Assistenten, die im Raum saßen, gewendet. Er hat gesagt, Ihr Chef ist ein ganz besonderer Mensch, hat er gesagt. Ich kenne ihn vom ersten Tag, als er nach Bern kam. Da hatte er eine Position, die war gerade unterhalb von der Putzfrau in der Hierarchie des Spitals. Das fand ich es war auch sehr positiv gemeint und war keinesfalls beleidigend für die Position der Putzfrau. Aber ungefähr dort habe ich angefangen, ja.
Sie haben vorhin gesagt, für einen Schweizer in Bulgarien wäre es umgekehrt nicht so leicht oder so günstig verlaufen wie für Sie. Warum denn nicht?
Ja, in Bulgarien, ich glaube, diese langjährige, das langjährige autoritäre System hat dazu geführt, dass viele der Aufstiege, die man in der persönlichen Karriere erleben kann, die waren eigentlich von einem Promoter vorbereitet. Das war keine echte Meritokratie, wo man sagt, okay, der Typ, der hat Qualitäten, den müssen wir fördern, weil man hat natürlich sehr stark Teams und den Markt mit Leuten füllen wollen, die zu einem bestimmten Netzwerk gehören. Und das ist hier in der Schweiz deutlich, deutlich weniger. Also wir haben auch hier in der Schweiz nicht die perfekte Meritokratie, oder wir kennen andere Länder, wo man sehr schnell aufgrund der Eigenschaften, die man hat, befördert wird, kann man auch sehr, sehr schnell abstürzen. Ich glaube, hier ist es eine schöne Mischung zwischen einem sehr sozialen Staat und einer guten Meritokratie, wo man für die Leistung auch befördert wird, ja.
Sie sagten, eingangs, dass der Erfinder dieser Technik, dieser nicht-invasiven, der sei in Bern.
Ohne Aslid, ja.
Beheimatet gewesen, das heißt, er hätte auch in Paris sein können und dann hätte sie dorthin verschlagen. Sie sind sozusagen der Technik gefolgt.
Ja, das ist teilweise ist das genau gleich. Also das war sicherlich meine Motivation, die Technik. Aber wie auch sonst im Leben ganz viele andere Umstände dich auf den Weg bringen, den du schlussendlich gehst. Und zu dem Zeitpunkt gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen meiner damaligen Uni und dem Inselspital. Und ich bin auf Rune Aslid aufmerksam geworden. Ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht in einem engen Kontakt mit Rune Aslid, nachdem ich in Bern war, weil er nicht mehr im Inselspital war. Aber die Leute, die dann von ihm die Technik übernommen haben und weiterentwickelt haben, die habe ich alle gekannt und wirklich von diesen Leuten gelernt, teilweise auch mit denen publiziert.
Sie sind mit einer Neurologin verheiratet. Wie ist das so? Ist das Neurologische ein großer Teil der Beziehung oder eben gerade nicht?
Doch, das ist ein wichtiger Teil der Beziehung und oft im Positiven, wenn man schnell einen Zweifel hat oder ein Problem, kann man schnell einen Abgleich machen. Es gibt aber auch gewisse Nachteile, weil die neurologischen Themen bis spät am Abend noch am Tisch präsent sind. Und das, was ich lustig finde, jetzt ich erlebe es mehr auf der Seite meiner Frau, aber vielleicht bin ich genau gleich. Die fragt mich zum Beispiel nach einem Rat und dann beginnt sie meine Antwort zu kritisieren. Und dann sage ich, wenn du nicht wissen willst, dann frag mich doch nicht. Ja, aber es ist spannend. Ich finde, das ist im Prinzip eine gute Sache.
Sie dürfen die Frage gern abweisen, aber wie spielt das Soziokulturelle in eine solche Beziehung rein? Also Sie sind ja der Mann, sie ist die Frau. Man spricht Männern tendenziell die höhere Kompetenz zu. Ist das eine Dynamik, die Sie auch spüren oder bei sich selbst feststellen oder reden Sie darüber?
Ich würde sagen, wir haben eine ganz ausgewogene Mann-Frau-Beziehung, gleichberechtigte, mit vielleicht einer ganz leichten Dominanz meiner Frau. Aber die ist natürlich beruflich, hat deutlich mehr perfektionistische Züge, als ich sie habe. Ich würde sagen, ich bin vielleicht sozial schlauer oder ich sage dem straßenschlauen und die ist neurologisch sehr stark. Und ich glaube, das ist etwas, was dann zu einem Gleichgewicht führt. Und das Interessante ist, alle in unserer Familie, inklusive meine ältere Tochter, meine Ex-Frau, meine Ex-Schwiegermutter, für medizinische Probleme wenden sich an meine Frau und nicht an mich. Dabei könnte ich sie genau gleich gut beraten.
Aber Sie sind wohl eher der Fachmann für die lebensnahen Fragen.
Das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen. Ich habe im Rahmen meiner Wahlkampagne für den Gemeinderat hatte ich ein Treffen mit einer politischen Gruppe in unserer Gemeinde. Und das war ein ganz kleines Restaurant und vielleicht zu heiß und vielleicht der offizielle Teil hat zu lange gedauert. Jedenfalls, eine von den Anwesenden ist von der Hitze kollabiert und so unter dem Tisch gerutscht. Und da sind wir beide Ärzte, meine Frau und ich, sind wir zu der Patienten gegangen. Und ich war am Anfang so, bis ich gesehen habe, worum es geht, war ich sehr aktiv dabei und dann habe ich gesehen, es ist nicht mehr so dramatisch. Aber den Rest, alles Wichtige, was man so macht bei einem Kollaps, hat meine Frau gemacht. Und ich habe einfach zugeschaut. Das zeigt ungefähr, wie wir im Leben im beruflichen Leben funktionieren. Die macht viel mehr Hands-on-Neurologie im Vergleich zu mir.
Was heißt das konkret? Was muss ich mir darunter vorstellen? Hands-on-Neurologie?
Hands-on-Neurologie bedeutet, dass...
Also die Nerven verlangen ja gerade keine Hands-on.
Das bedeutet, dass sie macht sehr viel direkte Behandlungen bei den Patienten und ich viel mehr so in Supervision. Oder wir haben unsere Assistenten in Ausbildung, die wir supervidieren. Und ich habe natürlich auch eigene Patienten, aber im Vergleich zu einer Hands-on-Neurologen, die 100% der Patientinnen, der Patienten selber sieht, ist das schon ein Unterschied.
Wie sieht denn das Behandlungsspektrum hier aus am Kantonsspital Aarau, das Neurologische?
Ja, also wir behandeln das gesamte Spektrum der neurologischen Erkrankungen in unserer Klinik mit einer einzigen Ausnahme, das ist die Schlafmedizin oder die Schlafneurologie. Das machen wir nicht, auch teilweise aus historischen Gründen. Aber ansonsten, wenn man jetzt die Prävalenz oder die Häufigkeit der Erkrankungen anschaut, die wir in unserer Klinik behandeln, würde ich sagen, die meisten Patienten, die wir behandeln, haben eine Gefäßpathologie, Schlaganfall oder transitorische ischämische Attacken oder Störungen der Durchblutung der Netzhaut und so weiter. Dann ein weiterer sehr großer Teil, das sind epileptische Anfälle und Epilepsien. Wir haben auch sehr viel Neuroinfektiologie. Das bedeutet Patienten, die wir auf dem Notfall mit einer Enzephalitis oder Meningoenzephalitis oder Meningitis sehen und wo wir einen Erreger finden und behandeln. Ein total spannender Teil unserer Arbeit sind die neuroimmunologischen Erkrankungen. Das ist, glaube ich, der größte Durchbruch im Moment in den Neurowissenschaften. Das sind einerseits die Autoimmunerkrankungen, die das Nervensystem betreffen, und andererseits die Möglichkeit, mit monoklonalen Antikörpern verschiedene Erkrankungen, die per se nicht autoimmun sind, aber auch zu behandeln. Ich würde zum Beispiel sagen, wir stehen kurz vor dem Durchbruch der Behandlung der Alzheimer-Demenz mit monoklonalen Antikörpern. Also sehr spannend zum Beispiel die Multiple Sklerose, die Neuromyelitis Optica Spectrum Disease, Bechtschätz und so weiter. Dann haben wir ein Zentrum für Bewegungsstörungen. Da sehen wir viele Patienten mit Parkinson, mit essentiellem Tremor, aber auch weitere neurodegenerative Erkrankungen, die entweder mit Bewegungsstörungen sich manifestieren oder mit kognitiven Einbußen, aber anders als die Alzheimer-Erkrankung. Sie kennen die Geschichte, dass zum Beispiel der berühmte Schauspieler Bruce Willis eine Demenz hat, aber keine Alzheimer-Demenz. Also diese feinen Unterschiede versuchen wir hier mit verschiedenen Zusatzdiagnostiken einzuschränken und zu beeinflussen.
Sie haben hier ein Stroke Center, also ein Zentrum für Hirnschläge.
Ja.
Was begünstigt den Hirnschlag und was muss ich mir darunter überhaupt vorstellen? Was schlägt da aufs Gehirn?
Also bei dem Schlaganfall gibt es sogenannte nicht modifizierbare Faktoren, wie zum Beispiel das Alter oder das Geschlecht. Und eine Reihe von modifizierbaren Risikofaktoren, die wir sehr gut beeinflussen können durch einen gesunden Lebensstil. Zum Beispiel den erhöhten Blutdruck oder eine adäquate Behandlung des Blutzuckers oder einen aktiven Lebensstil mit viel Bewegung. Oder das,
die 3B.
Genau. Oder dann ein normales Körpergewicht oder dann den Verzicht auf Rauchen, besonders wichtig. Und all diese Faktoren, die interagieren selbstverständlich auch mit den genetischen Gut, welches wir mitbringen, oder? Und ein Teil unserer DNA, die ist ja in dieser Sequenz der DNA reingeschrieben, und ein Teil der DNA ist die sogenannte Epigenetik, oder wie die Generationen vor uns diese DNA gebraucht haben, welche Teile sie methyliert haben, also benutzt haben und so weiter. Und auch ein wichtiger Teil im Moment, nicht nur in den Neurowissenschaften, aber allgemein, ist das Thema der Langlebigkeit oder der Longevity. Und es gibt die Möglichkeit, dass man ziemlich genau das biologische Alter bestimmen kann, aufgrund von einer Untersuchung der Veränderungen, der epigenetischen Veränderungen in der DNA. Und dann weiß man, ob man trotz seinem Kalenderalter, ob man 60 ist oder nur 45 und so weiter und so fort. Und was ich noch spannender finde, man kann aufgrund der Korrelation dieser Erkenntnis mit einer großen Population von Menschen aus verschiedenen Ethnien, Kulturen und so weiter, kann man sogar sagen, ungefähr wie lange man noch zu leben hat, sollte man keinen Unfall haben und sollte man seinen Lebensstil nicht verändern wollen. Das finde ich eine fast beängstigende Möglichkeit.
Ja, ist es. Ich frage jetzt trotzdem, wie lange geben Sie mir noch?
Das weiß ich nicht. Sie müssen sich untersuchen lassen.
Was wollen Sie wissen?
Nee, also die Untersuchung ist ja nicht etwas, was wir in einem Gespräch erörtern können. Aber Sie können natürlich Speichel geben in bestimmten Labors. Ein Labor ist zum Beispiel in Köln in Deutschland, und Sie können Speichel geben, und dann wird man Ihnen mitteilen, wie alt Sie sind aufgrund von Ihren biologischen Gegebenheiten. Ob Sie dann wissen wollen, wie lange Sie noch zu leben haben.
Was kann man mit diesem Wissen anfangen?
Also dieses, ich bin überzeugt, mit diesem Wissen kann man sehr wenig anfangen, weil egal wie viel noch wir zu leben haben, werden wir traurig, wenn wir das einmal erfahren haben, weil es ist uns total klar, dass es alles endlich ist.
Und das wussten wir aber vorher schon.
Ja,
wir wissen einfach genau, auf wann es endet.
Genau, also diese Forschung besagt, dass man mit einer Genauigkeit von wenigen Wochen das vorhersagen kann. Und ich glaube, das ist total eine Information, die einem die Freude am Leben nehmen könnte. Weil man muss sich ja bemühen, jeden Tag zu genießen, als ob das der letzte wäre, was natürlich extrem schwierig ist. Man bringt ja immer seine Sorgen und Gedanken in den nächsten Tag. Aber ich glaube, ich persönlich möchte es nicht wissen, wann ich genau sterben werde, auch wenn ich das jetzt in meinem Alter vielleicht indirekt gebrauchen kann, indem ich weiß, wie viel ich mich um meine Altersvorsorge bemühen muss.
Ob es sich überhaupt noch lohnt, genau, in die dritte Säule einzuzahlen.
So ist es, genau.
Ich denke, wenn man jetzt da draußen eine Umfrage machte, wie kann ich den Hirnschlag reduzieren, also das Risiko reduzieren, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute Dinge wie Blutdruck, Bewegung, nicht rauchen und wenig trinken nennen.
Ja.
Trotzdem machen es sehr viele. Warum ist es für uns Menschen so schwierig, einfaches Wissen auf uns selbst anzuwenden?
Es ist schwierig, weil es eine Überwindung braucht für gewisse Sachen. Also wir unterhalten uns heute an einem Tag, wo es alles draußen schneebedeckt ist und teilweise auch kalt oder windig, manchmal regnet es. Dann braucht es schon eine gewisse Überwindung, joggen zu gehen an so einem Tag. oder die Sache zum Beispiel mit einem moderaten Alkoholkonsum. Man wird gesellig, es ist angenehm, ein Glas Wein mit Freunden zu trinken, aber heutzutage weiß man, dass jedes Glas eigentlich schädlich ist.
Seit wann weiß man das?
Man weiß das spätestens seit ein paar Jahren, wo ein sehr gut qualitatives europäisches Projekt diese Auswirkung des Alkohols auf verschiedene Populationen, Einkommensstatus, kulturellen Hintergrund und so weiter untersucht hat. Früher hat man gedacht, okay, moderate Mengen sind sogar fördernd.
Ja, das eine Glas galt ja als gesund.
Genau, genau. Ist man so weit gegangen, dass man von einem französischen Paradox gesprochen hat.
Was man sich mir darunter vorstellt. Also ich nehme an, es geht um Wein.
Es geht um Wein und es geht sogar, wenn man das ganz eng nimmt, um ganz bestimmte Weinsorten aus der Bordeaux-Region. Und man hat es plötzlich gesehen, dass die Franzosen, die sich aus der heutigen Sicht nicht unbedingt mediterran oder gesund ernähren mit sehr viel Käse und Salz, also tierischen Fettsäuren und so weiter, dass sie trotzdem länger leben als vergleichbare Populationen. Und ich glaube, das wurde sehr gut auch vermarktet. Und bis irgendwann mal in den 90ern oder so gesehen hat, dass die Franzosen ein bisschen die Statistik der Sterblichkeit ein bisschen anders erfasst haben als andere europäische Länder und vielleicht ein Teil dieses Paradox liegt darin, dass man von verschiedenen Datenerhebungen ausgeht. Aber es ist sicherlich so, dass wenn Sie oder ich oder jeder Mensch ein gutes soziales Netzwerk hat, das würde uns helfen, etwas länger zu leben.
Beziehungen machen gesund?
Beziehungen machen in der Regel gesund, wenn sie nicht toxische Beziehungen sind.
Wann wird eine Beziehung toxisch?
Eine Beziehung wird toxisch, also ich kenne die genaue Definition nicht, aber eine Beziehung ist toxisch, wenn der eine von dieser Beziehung dem anderen suggeriert, dass er inferior ist und dass er vieles falsch macht und ihm kein gutes Gefühl gibt, sondern immer ein schlechtes Gefühl. Das übrigens ist auch etwas, was man besonders bei der Erziehung von Kindern berücksichtigen muss, wenn man kritisiert.
Stichwort
muss man
so, Adultismus.
Genau, genau.
Aber das wird ja sehr breit angewandt.
Das wird sehr breit angewandt, weil wir von Zeiten kommen, wo die Eltern immer recht hatten.
Was macht es mit mir, wenn ich in einer toxischen Beziehung bin? Jetzt nicht auf der Täterseite.
Ja, es gibt...
mit mir und meinen Nerven.
Ja, ja, passiert. Ich versuche das aus der Perspektive auch Ihnen zu versuchen zu erklären. Also es gibt Studien, die wurden bei koreanischen Emigranten in den USA durchgeführt, wo man sie über lange Zeit ihres Lebens nach der Ankunft in den USA begleitet hat. Und man hat gesehen, dass je nach Stimmungslage sich gewisse Biomarker des Immunsystems sich verändert haben. Also wir sind, wenn es uns gut geht, dann sind wir auch robuster und erfolgreicher in der Bekämpfung von Infektionen oder Tumoren und so weiter. Also wenn Sie ständig eine schlechte Laune haben oder sich nicht vollwertig fühlen, das geht Ihnen sicher auch auf die Gesundheit und auf Ihr Immunsystem.
Deswegen spricht man ja auch von der mentalen Gesundheit.
Genau.
Was würden Sie diesbezüglich als besonders wichtige Regel empfehlen? Also die körperliche Gesundheit, da sind wir uns klar, ich muss mich bewegen, ich muss mich gesund ernähren, ich sollte am besten gar nicht erst trinken und rauchen. Aber die mentale Gesundheit? Was muss ich da machen oder vielleicht auch eher unterlassen?
Also ich glaube, etwas sehr Wichtiges ist, das zu machen, was ihnen beruflich eine Befriedigung gibt. Also viele Leute müssen Jobs machen, nur weil sie auf ein Einkommen angewiesen sind. Ich glaube, das ist etwas, was das ist sehr wichtig, dass wir verbringen ja lange Zeit des Tages in einem beruflichen Umfeld und es muss befriedigend sein. Aber es ist selbstverständlich nicht sehr einfach, zu einem Beruf zu kommen, der ihnen Freude bereitet. Und es gibt diese Theorie, dass man für einen Erfolg braucht man drei Komponenten. Die eine, das ist ein Inferioritätskomplex. Also sie müssen einfach in einer Situation sein, wo sie den anderen beweisen können oder wollen, dass sie etwas wert sind. Und das beginnt sehr früh in der Schule schon, wo sie sagen, okay, ich kann das auch, in der Mathe oder Sport oder was auch immer. Das andere ist aber auch ein Superioritätskomplex. Wir sind gut, also das ist die Rolle der Eltern, dir ein gewisses Selbstvertrauen beizubringen. Und das Allerwichtigste wahrscheinlich als dritter Faktor ist die Impulskontrolle oder bereit zu sein, auf die Belohnung vielleicht etwas zu warten und eine größere Belohnung zu bekommen, als nur diese erste kleine, die sich sehr schnell anbietet. Ich glaube, das ist so das Geheimnis des beruflichen Erfolgs.
Wenn Sie komplex sagen, das ist der umgangssprachlich, wird das quasi als Schwäche gedeutet.
Komplex, ja.
Ja, aber ja. Sie meinen ja hier etwas anderes, oder?
Ja, das ist vielleicht komplex, ist komplex ist etwas, was komplex ist, ja. Aber ich meine also es nicht in diese, ich möchte es nicht negativ konnotieren, ja. Aber es ist eine Situation oder eine Konstellation vielleicht von Faktoren, die einem den Drive geben, diese Extrameile zu laufen oder den anderen zu sagen, hey, ich kann das auch, ich bin auch gut.
Also der Inferioritätskomplex, den kann man beschreiben als Drang, aus dem Inferioritätsgefühl
auszusteigen. Genau, ja. Ja. Wenn ich zum Beispiel Berufsanfänger interviewe für eine Stelle, ich frage sie unter anderem, ob sie ein Musikinstrument als Kind gespielt haben. Weil man weiß, dass das Spielen eines Musikinstruments ist quasi der Beweis, dass man bereit ist, etwas systematisch zu machen, ohne dass es einem unbedingt sofort Spaß macht.
Sie sagten vorhin, idealerweise hat man einen Job, der einem Freude macht. Mhm. Das können Sie und ich natürlich eher leicht sagen.
Stimmt, ja.
Weil wir große Befriedigung in unserer Tätigkeit finden. Was ist denn mit den Menschen, die tatsächlich fast nur auf ein Einkommen angewiesen sind und für die Freudefrage ein Luxusproblem ist?
Ja, ich glaube, diese Menschen haben es deutlich schwieriger als wir beide. Und es gibt natürlich auch ein Leben außerhalb vom Beruf. Und dort ist es sehr wichtig, dass man ein starkes soziales oder Beruf oder familiäres Netzwerk hat, weil das ist etwas, was einem auch stark macht und ihm hilft.
Also wenn ich jetzt
sich wohl zu fühlen im Leben.
Wenn ich jetzt nicht so gut bin in der Partnerwahl, weil ich nicht darauf achte, ob die Person an meiner Seite großzügig, fair, tolerant und verantwortungsvoll ist, darauf achten Sie ja sehr stark. Nehmen wir an, ich habe jetzt nicht so gut darauf geachtet und es gibt ständig Zwist. Und der Job macht mir keine Freude, weil er sehr belastend ist. Zum Beispiel, weil ich bei der Post arbeite und ständig Überstunden machen muss oder bei einem Kurierdienst. Das ist ja dann eine große Belastung.
Das ist eine große
Belastung. Oder es ist weder drinnen noch draußen für mich entspannend. Ja,
das ist eine große Belastung auf jeden Fall. Die aber auch eine subjektiv wahrgenommene Belastung ist. Es gibt viele Leute, die sich fast in jeder Situation gut zurechtfinden. Oder sie sagen, oh, es ist erträglich, stimmt's für mich so. Oder es gibt eine Indolenz, die sowohl auf einen somatischen Schmerz im engsten Sinne zu verstehen ist, als auch eine Beziehungsindolenz, soziale Indolenz und so weiter und so
fort. Das, was man mit dicke Haut beschreibt.
Genau, genau. Ja.
Das ist aber reine Glücksfrage, nicht?
Ja, es ist eine Frage, die eigentlich daraus entsteht, wie man sozialisiert worden ist, nicht wahr?
Also ich höre immer wieder, dass die Eltern eine große Verantwortung tragen.
Ja, die Eltern oder die Leute, die einen in seiner Entwicklung prägen, das müssen wahrscheinlich nicht unbedingt die Eltern sein. Viele Leute nehmen einen ganz anderen Weg, indem sie zu Hause ausgezogen sind oder in eine Schule gegangen sind und so weiter und so fort. Oder das müssen nicht unbedingt die biologischen Eltern sein, aber sicherlich das soziale Umfeld.
Das heißt, wenn wir uns um die Frage kümmern, wie viel Freude mir mein Beruf macht, dann bin ich wahrscheinlich schon ganz gut bedient, wenn er mir keine negativen Gefühle bereitet. Also wenn ich da einfach hingehen kann und es ist okay, anstatt ekstatisch, dann ist das ja auch schon gut genug. Oder finden Sie nicht?
Ich finde, ich kenne viele Leute, die können mit einer Monotonie sehr gut umgehen. Ich kann das zum Beispiel zu wenig. Ich schätze in meinem Beruf diese abwechslungsreichen Tage, die ich einige davon fast jede Woche erlebe, und die soziale Interaktion mit Kollegen und Patienten, die immer irgendwie anders ist. Aber ich kenne gute Leute, zufriedene und glückliche Leute, die mit einer sich wiederholenden Situation sehr gut umgehen können. Ich glaube, es gibt Leute, die mehr soziale Interaktionen brauchen, andere, die relativ wenig brauchen. Ja, es gibt für jeden etwas. Ich glaube, Glück kann man nicht mit one size fits all bezeichnen.
Würden Sie sagen, Glück ist für alle möglich?
Glück ist nicht für alle möglich, aber Glück ist für alle, die gesund sind und sich nicht bedroht fühlen, glaube ich, möglich, ja. Ich finde auch sehr schön, dass die wenigen in unserem Land existenzielle Ängste haben. Oder wir führen ein Leben, wo wir ruhig jeden Tag anfangen können, ohne uns Gedanken zu machen, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Das ist schon sehr viel wert, finde ich.
Also wenn sich die existenzielle Angst aufs Finanzielle richtet, dann glaube ich, sind schon sehr viele Leute davon betroffen.
Das stimmt, und das würde ich aber auch ein bisschen in einem gesellschaftlichen und kulturellen Kontext sehen. Ich habe immer noch sehr viele Beziehungen zu meinem ursprünglichen Land. Und ich sehe dort die Leute, die haben ein viel tieferes Absicherungsbedürfnis. Die haben, auch diese, die gut verdienen, machen sich zu wenig Sorgen, wie wird es dann nach der Pensionierung aussehen. Und hier haben wir ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Und ich glaube, die existenziellen Ängste werden von dem auch ein bisschen unterhalten. Die sind auch relativ zu sehen, ja. Aber sie haben recht. Und auch wenn keiner mehr glauben würde. Ich habe auch oft so Verarmungsängste, wo ich denke, hey, ich habe jetzt falsche Entscheidungen getroffen, was hat das für finanzielle Konsequenzen und so weiter und so fort. Ja.
Wie läuft es denn mit der Alterssorge in Bulgarien? Was passiert in der Rente?
Ja, man hat, je nachdem, wie gut man gearbeitet hat oder wie viel man verdient hat während seines beruflichen Lebens, hat man eine höhere oder tiefere Rente, aber die ist in der Regel, die ist ja nicht hoch. Die würde reichen, um das Leben einigermaßen anständig zu führen. Aber es ist jetzt, ich würde sagen, bei den meisten würde keine Weltreise drin liegen.
Und gibt es, wie zum Beispiel hier die dritte Säule, auch in Bulgarien Möglichkeiten, ja, das zu
steigern? Es gibt die Möglichkeit, dass man eine zusätzliche zweite und dritte Säule macht. Wobei weder die zweite noch die dritte obligatorisch ist.
Wie in der Schweiz würden wahrscheinlich auch noch eine vierte Säule bewirtschaften. Ich würde.
Ja.
Lassen Sie uns noch über Bildschirmzeit sprechen. Ich habe einen 12-jährigen Sohn.
Tochter, eine 11-jährige Tochter.
Ich habe einen 12-jährigen Sohn.
Sie haben, entschuldigen.
Ich frage für mich. Der ist sehr schwer von den Screens wegzubringen. Er hat eine Xbox, Er hat ein Handy und wir haben einen Fernseher. Und ich lasse ihn oft allein zu Hause, weil das für ihn sehr regenerativ ist. Er verlangt das auch. Er wirft mich manchmal aus der Wohnung, sagt, ich wäre froh, du würdest jetzt gehen. Ich weiß allerdings, was er dann tut. Er ist sehr intensiv am Fortnite-Spielen. Das ist auch ein sozialer Akt. Die sprechen ja schon ständig miteinander. Er guckt wahnsinnig gern Serien. Alles auf Englisch. Mittlerweile ist sein Englisch besser als meins. Und er spielt gerne Handyspiele. Und ich sehe, dass ich mit meinen Argumenten von wegen Gehirnentwicklung und so weiter nicht sehr weit komme. Was ist Ihre Haltung dazu?
Meine Haltung ist ziemlich genau wie Ihre Haltung dazu. Ich kann mir vorstellen, dass es gewisse Nachteile da sein könnten. Vor allem, wenn aus dieser Affinität zu digitalen Medien eine Sucht entstehen würde, was bei vielen unserer Kinder nicht der Fall ist.
Also Sucht heißt ja, ich kann nicht anders.
Genau.
Die können ja anders.
Genau. Und ich denke, wir müssen akzeptieren, dass unsere Kinder zu einer anderen Generation gehören. Die werden als Digital Natives bezeichnet. Das ist ein Teil ihres Lebens, ihres Lernens. Und wir haben ein bisschen vielleicht Mühe damit, weil wir werden als Digital Immigrants bezeichnet. Und darum haben wir vielleicht etwas Angst und Respekt von der Bildschirmzeit und so weiter. Aber wir wissen nicht, wie dann am Ende des Tages die Evolution oder die Gesellschaft die nächsten Generationen selektionieren wird. Vielleicht haben sie einen riesigen Vorteil, den wir nicht haben und so weiter und so fort. Also ich würde es jetzt nicht als schädlich bezeichnen, solange es nicht ein Suchtverhalten bedeutet. Aber ich weiß, dass viele, die jetzt vielleicht zuhören, was wir miteinander diskutieren, mir kein Recht geben würden.
So eine Faustregel, wie viele Stunden pro Tag?
Das weiß ich nicht, gar nicht.
Wie halten Sie es denn zu Hause?
Ich glaube, meine Tochter kommt auf gut 2-3 Stunden pro Tag. Ja.
Und das ist für Sie
harmlos? Es ist für mich etwas, was ich akzeptiere und nicht mit ihr schimpfe.
Salopp gefragt, raten Sie mir zur Kapitulation?
Ich kann Ihnen wirklich keinen Rat geben. Sie müssen auf Ihr eigenes Herz hören.
Ja, schlussendlich. Mein Herz besagt natürlich, dass das Kind von jeglicher Harm verschont bleiben muss. Und ich habe den Eindruck, dass die Kreativität leidet, weil ich glaube, dass der Bildschirm die Kreativität zumindest lindert. Gamen ist was anderes, das ist ja sehr interaktiv und ich glaube, dass das auch synapsenverbindend wirkt, aber YouTube oder einfach was, ja, was schauen,
ich verstehe,
ist sehr passiv und ich habe Mühe mit Passivität.
Ja, ich glaube, es ist nicht nur das, aber die Informationen, die wir über digitale Medien bekommen, das ist eine nackte Information, die ist ja nicht mit Emotionen und sozialen Interaktionen begleitet. Und ich glaube, wir verlernen vielleicht die gewisse sozialen Skills, weil wir ganz anders interagieren. Es ist vielleicht über ein Game oder über Internet mit einem Avatar oder was auch immer. Und dann sind wir vielleicht unbeholfener in einer wahren Face-to-Face-Interaktion. Und ich glaube, das wäre natürlich ein Nachteil, wenn wir bei unseren Kindern merken, dass sie ihre sozialen Skills verlieren oder nicht genug gut entwickeln.
Aus das unserer Sicht. Die sehen das
aus
ja
unserer anders. Sicht, ja.
Aber man sieht ja oft Sicht. Gruppen von Jugendlichen, die sich treffen, um gemeinsam aufs Handy zu gucken und mit dem Handy zu interagieren. Also die gucken einander nicht an, die sprechen miteinander nicht, außer wenn der eine der anderen etwas zeigen will. Finde ich schrecklich anzusehen. In meiner Altersgruppe kommt dann der Begriff Zombie auf. Heißt das, dass ich akzeptieren muss, dass ich eine ältere Generation bin und es meine Meinung dazu gar nicht braucht?
Ah gut, dass wir eine ältere Generation sind, das haben wir ja zu akzeptieren, ob wir es wollen oder nicht.
Ja, ich sage ja, wir wollen meistens nicht.
Aber ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kollegen, der hat mir gesagt, er ist übrigens nur ein paar Jahre älter als ich, er hat mir gesagt, er sei schon so weit in seiner persönlichen Entwicklung gekommen, dass er nicht mehr zu sagen wagt, das ist gut und das ist schlecht. Er sagt höchstens, das gefällt mir nicht oder das gefällt mir. Ich habe auch keine schlauere Antwort auf Ihre Frage, ob wir da anders vorgehen müssen in der Erziehung unserer Kinder.
Ja, aber ob wir überhaupt können.
Oder wir können, also ja.
Ich sehe, dass meine Handhabe nicht sonderlich weit reicht. Die Überlegung zu sagen, das gefällt mir nicht, statt das ist schlecht, die finde ich per se interessant und friedlich. Nun gibt es aber ja Dinge, die einfach schlecht sind.
Ja.
Missbrauch.
Ja.
Da ist es ja fast schon zynisch zu sagen, das gefällt mir nicht.
Ja. Das ist gut. Ich glaube, in diesem Gespräch waren solche Themen waren ausgeschlossen. Ich glaube, in diesem Gespräch ging man von einem intakten Wertesystem aus. Ja, Sie haben absolut recht. Ich glaube, sogar heute mehr als in den letzten Jahrzehnten ist es wichtig, das Böse vom Guten unterscheiden zu können und sich auf der richtigen Seite zu stellen und vielleicht auch etwas Mut zu haben, das zu tun, weil es nicht immer einfach ist.
Worin besteht Ihr persönlicher Beitrag in dieser Hinsicht?
Ich glaube...
Wo sind Sie mutig?
Ich glaube, gewisse Themen in meinem beruflichen Umfeld kann ich oder spreche ich an, auch wenn ich weiß, dass es eine opportunistische Haltung viel nützlicher für mich selber wäre. Aber ich möchte gerne einen Beitrag zu meinem Gerechtigkeitsgefühl leisten. Auf der globalpolitischen Skala, denke ich, kann ich mich aufgrund von dem, dass ich ziemlich kontinuierlich mich diesbezüglich informiere, kann ich mich sehr gut orientieren und auch in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel der Konflikt im Gazastreifen, weil es nicht einfach zu deuten ist, habe ich eine Meinung, was gut ist und was nicht gut ist. Der Krieg in der Ukraine ist zum Beispiel viel einfacher zu verstehen, aus meiner Perspektive. Auch dort gibt es natürlich sehr viele Nuancen, wenn man mit den einzelnen Menschen redet. Aber Sie haben recht, ein Wertesystem muss man haben und es auch leben.
Sie sagen, dass Sie Nachrichten lesen. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass mich das unglaublich stresst.
Ja, das ist so.
Ich halte die Vorgänge für äußerst deprimierend und dann auch noch die Dichte der Verabreichung. Also es gibt ja sehr viele Leute, die haben Push-Nachrichten ihrer News-Apps, die dann auf den Armbanduhren landen und dann gucken die immer wieder hin, was Schlimmes passiert ist. Ich glaube, dass Nachrichten extremen Stress erzeugen. Was ist Ihre Meinung als Neurologe?
Genau so geht es mir auch. Ich habe auch aus diesem Grund auch keine Smartwatch, auch aus der Gesundheitsperspektive sie sogar sehr gut finde. Aber bei mir war auch immer der Impuls, es vibriert, da muss ich sofort schauen und vielleicht noch lesen, was gerade mitgeteilt wurde. Und es ist natürlich, die Globalisierung findet auch bei den Nachrichten statt. Oder wir leben in einer Welt, wo wir das Gefühl haben, erstens, es passiert viel mehr als vor 20 Jahren. Zweitens bin ich überzeugt, dass diese Informationsflut, die wir erleben, macht gewisse Verhalten nahezu salonfähig. Ja? Gewisse Sprache, gewisse Handlungen und so weiter, die waren früher unvorstellbar. Man würde sich schämen vor einem terroristischen Akt und es würde viel brauchen. Und heute macht man das einfach so, weil alle so machen oder viele so machen.
Zu viele.
Ja.
Lassen Sie uns mit einer linguistischen Frage abschließen.
Ja.
Sie haben vorhin gesagt, von wegen autoritär, dass es in Bulgarien damals wichtig war, mit dem Mainstream zu schwimmen. Mhm. Das Wort Mainstream ist ein Anglizismus. Gab es damals auf ein rumänisches Wort für diesen Mainstream?
Ach, das gab es nicht, glaube ich, oder mir war es nicht bewusst, aber es gab sehr viele Volksweisheiten, die besagt haben, ja, du musst nicht deinen Kopf zu hoch heben.
Wie heißt das auf Bulgarisch?
Möchten Sie es mit den Bulgarisch? Einfach auf Bulgarisch?
Ja. Ja.
Man sagt, preklonena glava sabe ne esece.
Und was heißt das wörtlich?
Man sagt, wenn dein Kopf tief ist, dann würde kein Schwert deinen Kopf abhacken. Das ist so quasi wie eine Aufmunterung, nicht nach oben aufzufallen. Ich sage auch meinen Assistenten hier, wenn wir haben natürlich Leute, die performen super gut und dann gibt es Leute, die performen einfach gut und dann gibt es immer ein paar wenige, die Mühe haben, ihre Berichte rechtzeitig zu erledigen oder das oder dies zu dokumentieren und so weiter. Und dann sage ich, wenn wir Gespräche haben und Rückmeldung geben, sage ich, du bist so schlau, du hast kein Problem aus meiner Sicht, im Mainstream zu schwimmen. Das musst du machen. Ich möchte nicht, dass du negativ auffällst. Und ich habe... Sie können mir sagen, ob es eine bulgarische Spezialität ist oder ist es allgemeingültig. Aber ich denke, ja, die wenigen super begabten Leute, die sollen ja ihren Kopf erheben, machen sie ja meistens auch. Aber die anderen Wir müssen auch die Schwächeren dazu bringen, dass sie doch sicher im Mainstream schwimmen und zufrieden durchs Leben kommen.
Wäre ein schöner Punkt für den Abschluss, aber ich habe noch eine Frage. Was finden Sie am Gehirn am interessantesten? Für mich ist es interessant, dass das Gehirn sich selber nicht versteht. Es gibt ja noch offenbar so viel Unbekanntes und wir erforschen das Unbekannte ja mit dem Gehirn. Es ist ein Paradoxon letztlich.
Das finde ich auch sehr interessant. Aber was ich sehr interessant finde, ist, wie Teile vom Gehirn, die gar keine anatomische Verbindung zueinander haben, trotzdem miteinander interagieren und kommunizieren. Das ist etwas, was wir noch weniger verstehen als alles andere, was wir schon ein bisschen verstehen. Ich finde, das ist etwas, was unser Gehirn so speziell macht. Diese unfassbare. Mein ehemaliger Chef hat sogar einen Vortrag gegeben, Rhythmen im Gehirn. Und das sind so spannende Sachen drin gewesen, wie zum Beispiel, dass das Vibrato bei den Opernsängerinnen genau die gleiche Frequenz hat und Modulation, wie zum Beispiel unser Grundrhythmus im EEG, diese 3 Hertz. Oder das Weinen und Lachen genau die gleiche Frequenz hat und das eine ist ein inspiratorisches Phänomen, das eine ein expiratorisches und so Sachen. Ich finde es sehr interessant. Und die große Redundanz finde ich super spannend am Gehirn. Also wir haben so viel mehr als das, was wir nutzen und das hilft uns teilweise auch, uns zu erholen, wenn irgendwo ein Teil leidet.
Diese unerklärlichen Dinge machen die Sie sozusagen neuroreligiös?
Ja, ich glaube, etwas, was mit dem Alter kommt, ist, man versucht immer irgendwie den Sinn zu verstehen. Ob es immer einen Sinn gibt, das weiß ich nicht. Aber das sehe ich bei vielen Kollegen in der Neurologie, wenn sie kurz vor der Pensionierung sind, dann beginnen sie so philosophische Themen zu bearbeiten, die mit dem Gehirn etwas zu tun haben. Aber sicher ist es so, dass die natürliche Intelligenz sich sehr stark von der künstlichen Intelligenz unterscheidet. Für das könnte ich Ihnen auch Beispiele geben, aber ich nehme an, die Zeit ist schon vorbei.
Ja. Also es ist schon jetzt der längste Podcast, den ich aufgenommen habe und ich hätte noch ganz viele Fragen an Sie, nicht nur fachliche, sondern auch persönliche. Es macht auf beiden Ebenen viel Spaß, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Auskunftsfreude und wünsche Ihnen für die Arbeit mit dem Gehirn und seinen unbekannten Regionen viel Freude.
Vielen Dank. Danke auch für das Gespräch. Hat mir auch eine sehr große Freude gemacht.
Vielen Dank.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertrifftmediziner.ch. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.